D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wollen wir uns die Hand geben? Also die Hand, sollen wir uns die geben? Die Hand, meine ich. Keine Reaktion. Angela Merkel vor ein paar Minuten im Oval Office bei Donald Trump. Was für eine Szene. Die Fotografen machen Bilder. Merkel und Trump sitzen auf ihren Stühlen, wie einst Obama und Trump. Und Trump verweigert Angela Merkel den Handschlag. Das ist ein erstes Zeichen heute dieses Treffens. Gleich gibt's die gemeinsame Pressekonferenz. Schauen wir mal, ob das auch thematisiert wird, ob die beiden sich verstehen und vor allem, was sie sagen zu diesen deutsch-amerikanischen Beziehungen. Ist auf jeden Fall Menge Sprengstoff drin. Dominik Evers ist heute mit dabei. Hallo.
Hi.
Dominik Evers hat 5 Geldkarten in seinem Geldbeutel, so viel darf man verraten.
Ja, aber das sind jetzt nicht nur Kreditkarten, ne? Also das sind, okay, ich habe 3 Kreditkarten, wahrscheinlich mehr als so manch andere.
Du liegst
aber,
total im Schnitt. Okay, Männer haben mehr Geldkarten als Frauen, ergo Männer und Frauen denken unterschiedlich übers Geld und legen es unterschiedlich an. Wie genau, klären wir auch. Und wir schauen uns ein Naturspektakel in Sizilien an. Riesige Aschewolke beim Ätna, Europas höchster Vulkan, hat gespuckt. Was es für eine besondere Explosion ist, wir erzählen es euch. Thilo Jan ist mein Name. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Jetzt hetzen wir nochmal ganz schnell hoch aufs Gleis 8, Zug nach Dresden. Wo ist denn der Zug?
Meine Damen und Herren, am Gleis 8. Bitte beachten Sie, IC 2159 nach Dresden Hauptbahnhof über Weimar, Abfahrt 14.42 Uhr. Wird wegen Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen.
Ein Klassiker, Verspätung bei der Bahn. Aber da tut sich was. Februar war nämlich ein guter Monat für alle, die pünktlich ankommen wollten. Im Februar waren laut Angaben der Bahn 86,4% der Fernzüge pünktlich. Damit sind die ICE und IC-Züge so pünktlich wie seit Januar 2012 nicht mehr. Gratulation. Dominik Evers hat sich das Ganze ein bisschen genauer angeschaut. Für uns heißt das, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt pünktlich ankommen, ist größer geworden?
Ja, und auch ein kleines bisschen nein. Also es ist wirklich so, dass die Züge im Fernverkehr grundsätzlich pünktlicher geworden sind. In die Statistik fließen alle 20.000 Fernverkehrsfahrten im Monat ein. Und von pünktlich spricht die Bahn, wenn ein Zug weniger als 6 Minuten nach der geplanten Zeit im Bahnhof ankommt. Die Bahn hat auch in den letzten Monaten und Jahren einiges für die Pünktlichkeit gemacht. Unter anderem wurden die Fahrzeiten zwischen den Städten teilweise ein bisschen verlängert, was die Züge insgesamt pünktlicher macht. Richtig so, findet Karl-Peter Neumann, Ehrenvorsitzender von ProBahn.
Lieber komme ich mit meinem Zug 2 Minuten zu früh an, als 6 Minuten zu spät.
Absolut. Was hat die Bahn noch gemacht?
Eine relativ simple Sache. Die Türen werden oft jetzt schon früher geschlossen. Nochmal Karl-Peter Naumann.
Dass man zum Teil 30 Sekunden oder 20 Sekunden vor der eigentlichen Abfahrt bereits die Türen schließt und dass derjenige, der dann im Sprint 10 Sekunden vor Abfahrt auf dem Bahnsteig ist, nicht mehr mitkommt.
Ja, auf die Sekunde genau losfahren, das ist eine Prämisse, für die sich der Ex-Bahnchef Rüdiger Grube vehement eingesetzt hat. Aber genau da liegt auch noch ein weiteres Problem.
Was meinst du da? Welches Problem?
Na, es wird manchmal auch weniger auf Anschlusszüge gewartet. Ein Beispiel. Ich buche ein Ticket von Stuttgart nach Berlin und muss in Mannheim umsteigen. Umsteigezeit 6 Minuten. Hat mein ICE von Stuttgart aber 8 Minuten Verspätung, dann kann es sehr gut passieren, dass der Anschlusszug in Mannheim nicht wartet und ich nur noch die Rücklichter des Zuges sehe, weil die Bahn eben die pünktlichen Abfahrten vehementer durchsetzen will. Mein Anschlusszug gilt dann natürlich in der Statistik als pünktlich. Ich muss aber den nächsten Zug nach Berlin nehmen und bin in Wirklichkeit genau 1 Stunde später am Ziel. Deswegen wird die Pünktlichkeitsstatistik der Bahn auch oft kritisiert.
Also das ist die Krux an dieser Sache. Klar, die fahren jetzt irgendwie in Zeit ab, aber warten einfach nicht mehr auf die Anschlüsse. Die Bahn wiederum, muss man auch sagen, ist ja ein ziemlich komplexes System, das alles zu timen und zu vernetzen. Wie entstehen denn die meisten Verspätungen?
Sehr viele Verspätungen entstehen momentan durch Baustellen. Züge müssen umgeleitet werden oder brauchen für die gleiche Strecke einfach länger, weil es so viele Langsamfahrstrecken gibt. Bis zu 850 Baustellen gibt es am Tag im Netz der Deutschen Bahn. Weiterer Grund, die veralteten Züge. Also viele Wagen der ICEs kommen aus den 70er und 80er Jahren, sind sehr störanfällig. Auch die ICEs der ersten Generation sind mittlerweile über 25 Jahre alt und neue Züge kommen nur sehr langsam nach. Hier hätte man in der Vergangenheit mehr auf neue Züge setzen müssen, sagt Karl-Peter Neumann von ProBahn.
Man hätte zu dem Zeitpunkt mehr neue Züge bestellen müssen. Es dauert heute ja einige Jahre, bis man die Fahrzeuge hat. Es ist nicht so wie beim Autokauf, ich gehe hin und kaufe. Also was uns heute fehlt, hat man vor 5 Jahren nicht entwickelt, nicht darüber nachgedacht.
Jetzt gibt es aber natürlich auch Gründe für Verspätung, für die die Bahn nun mal überhaupt nichts kann, oder?
Ja, also für Verspätungen sorgen natürlich auch Unwetter, aber auch Suizide. Die Bahn bezeichnet diese bekanntlich ja gerne als Personenschäden. Offiziell spricht die Bahn aus verständlichen Gründen nicht gerne darüber. In einem Interview mit der Rheinischen Post im letzten Jahr hat der ehemalige Bahnchef Rüdiger Gruber aber gesagt, dass es jeden Tag 11 Selbstmorde auf deutschen Bahnschienen gibt.
Die Deutsche Bahn ist wieder pünktlicher. Laut eigenen Angaben waren im Februar 86,4% der Fernzüge pünktlich. Allerdings ist diese Statistik auch mit einem großen Aber zu betrachten. Erklärt uns, hat uns das alles Dominik Ebers. Lieben Dank.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gestern, da ist ein Vulkan ausgebrochen und es klingt so. Gefilmt von einem BBC-Team, das Forscher am Ätna auf Sizilien begleitet hat. Gestern hat es diese eigenartige Explosion am Ätna gegeben. Verletzt wurden die Forscher und andere Wanderer zum Glück nur leicht. Aber in den Nachrichten, da stand dann der Begriff. Was es genau ist und wie gefährlich der höchste Vulkan Europas noch ist, darüber habe ich heute mit dem Vulkanologen Thomas Walter vom Geoforschungszentrum in Potsdam gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie dieser neue Ausbruch genau zustande kam.
Jetzt war es ja keine direkte Explosion an einem Gipfel, sondern ein Lavastrom hat sich vom Südostkrater gebildet. Der ist dann weiter runtergeflossen nahe einem Tal, das heißt Valle del Bove. Und dort sind dickere Schneemassen gewesen, auf die er wohl draufgeflossen ist. Mhm. Das hat letztendlich den Schnee auch geschmolzen. Das Wasser war dann eingeschlossen und es kam zu einer Dampfgasexplosion. Mhm. Und sowas ist schon bekannt am Ätna, kommt aber nicht allzu häufig vor und wahrscheinlich auch deswegen ein Grund, warum jetzt die Touristen auch mit ihren wohl sehr erfahrenen Führern auch zu nah gegangen sind und gar nicht damit gerechnet hatten.
Und diese Dampfgasexplosionen, die nennen sich in der Wissenschaft dann auch phreatische Explosionen, nur weil wir diesen Begriff auch irgendwie lesen?
Genau, phreatische, also es gibt da verschiedene Unterteilungen, phreatisch, phreatomagmatisch wird man hier sagen. Mhm. Also phreatisch ist reine Wasserdampfexplosion. Ein anderes spektakuläres Beispiel ist natürlich am Eyjafjallajökull auf Island 2010 mit der bekannten Aschewolke, die wir auch in Deutschland gespürt hatten. Und das waren auch Dampfgasexplosionen oder phreatomagmatische Explosionen. Auch hier kam es eben zu einer Wechselwirkung zwischen Eis bzw. Wasser und heißem Magma. Und die Temperaturen am Ätna der Lava sind ebenfalls um die 1100 Grad heiß. Und mit ganz ähnlichen Wirkungen. Mhm.
Ihre Einschätzung, hat man da jetzt gerade den Höhepunkt von diesen Explosionen erlebt am Ätna oder kommt da noch was?
Kann man überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, also wenn man es jetzt auf diese Dampfgasexplosionen richtet, das können wir nicht sagen, die sind nicht vorhersagbar. Es kann auch sein, dass nach stärkeren Regenfällen wieder derartige Explosionen auftreten und somit kann man eben auch weiterhin damit rechnen.
Im Vergleich mit anderen Vulkanen, die noch aktiv sind, auch in Island, Eyjafjallajökull, was ist das Besondere des Ätnas?
Der Ätna hat als Besonderes, ich glaube, seine Vielfältigkeit. Also hauptsächlich sind das die Gipfeleruptionen. Die sind relativ ungefährlich. Ätna kann aber auch Spalteneruptionen, ähnlich wie an Hawaii, fördern. Das ist ähnlich wie ein Reißverschluss, tut sich dann auf an den Flanken, insbesondere an der Nordflanke und an der Südflanke, sodass über mehrere Kilometer Länge dann eben Lava auch austreten kann. Was noch seltener vorkommt, sind sogenannte exzentrische Eruptionen. Das sind Eruptionen, die sehr weit unten am Vulkanberg letztendlich plötzlich austreten können. Und die gehen einen anderen Weg durch den Berg. Das heißt nicht durch eine flache Magmakammer und den zentralen Schlotbereich, sondern direkt aus größerer Tiefe. Das hat historisch auch schon zu Zerstörungen in sehr dicht besiedelten Regionen, auch in Catania, geführt. Die sind aber zum Glück nicht so häufig, diese Eruptionen. Also Ätna ist sehr vielfältig, das ist seine Besonderartigkeit.
Bei Europas höchstem Vulkan, dem Ätna auf Sizilien, ist Lava ausgetreten, hat kaltes Wasser eingeschlossen, das dann wiederum verpufft ist. Und weil der Druck so wahnsinnig hoch war, kam es zu einer Dampfgasexplosion oder wissenschaftlich genau phreatomagmatische Explosion. Erklärt hat uns das alles Thomas Walter vom Geoforschungszentrum in Potsdam.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Kondome. Kondome als Werbegeschenk, kennen wir, machen wir auch. Nur sind wir jetzt nicht die Kirche. Die evangelische Jugendkirche in Düsseldorf, die hat ein Problem mit Kondomen als Werbegeschenk. Dominik, was haben die genau gemacht?
Na, zum 500. Reformationsjubiläum dieses Jahr hat sich die evangelische Jugendkirche Düsseldorf etwas Besonderes ausgedacht. Kondome mit provokanten Luthersprüchen verteilen. Die Verteilaktion wurde aber jetzt gestoppt, obwohl die Kondome schon fertig sind. Und auf den Kondomen standen Sprüche drauf wie "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" oder auch "Für Huren und Heilige".
Muss man mögen? Warum wurde die Aktion gestoppt?
Weil viele in der Kirche die Aktion nicht lustig fanden. Unter anderem hat der zuständige Oberkirchenrat Klaus Eberl die Lutherkondome kritisiert. Seine Begründung: wir halten diese Aktion für grundsätzlich ungeeignet für die Jugendarbeit. Die Kondome werden jetzt wieder eingesammelt und die dazugehörige Website abgeschaltet.
Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Oder Huren und heilige Sprüche, die auf Kondomen drauf sind, hat sich das Ganze ausgedacht, die evangelische Jugendkirche in Düsseldorf, und es hagelt deswegen verständlicherweise jetzt Kritik.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir spulen nochmal ganz kurz zurück. Jahreswechsel 2015-2016, Übergriffe, sexuelle Belästigungen in Köln, ganz Deutschland redet über Nordafrikaner. Es beginnen Prozesse gegen vermeintliche Täter. Eine Armlänge Abstand, eine Sicherheitszone und mehr Kameras gibt's alles als Reaktion. Und heute die Nachricht, dass alles damals hätte verhindert werden können. Damals in der Nacht 2015-2016. Heute ist nämlich ein Entwurf des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses an die Öffentlichkeit gelangt. Und darin steht, die Übergriffe hätten in der Tat verhindert werden können. Die Arbeit dieses Ausschusses hat WDR-Reporter Marc Steinhäuser mitverfolgt. Und mit ihm sprechen wir jetzt über diese neuen Erkenntnisse. Schönen guten Abend, Marc.
Guten Abend.
Die rot-grüne Landesregierung spricht davon, dass das Dokument, das heute aufgetaucht ist, nicht der offizielle Abschlussbericht sei. Woher stammt dieses Dokument?
Ja, das ist gestern Abend von dem Ausschussvorsitzenden dieses Untersuchungsausschusses, der ist bei der CDU, verschickt worden. Das sind seine Erkenntnisse nach den ganzen vielen Zeugen. Also es wurden ja jetzt innerhalb von einem ganzen Jahr 170 Zeugen, über 1000 Stunden Videomaterial ausgewertet, ganz viele Akten und Protokolle. Und das, was also dieser Ausschussvorsitzende von der CDU da für sich draus mitnimmt, was seine Bewertungen sind, was jetzt die Silvesternacht 2015, 2016 betrifft, das ist dieser Entwurf, der gestern Abend verschickt wurde. Und der ist prompt in den Medien gelandet. Mhm. Und somit ist jetzt die eine Bewertung der Silvesternacht eben schon öffentlich.
Wenn die Landesregierung aber sagt, dieser Bericht sei sowieso nicht offiziell, was ärgert sie denn dann daran?
Ja, die Bewertungen sind natürlich so, dass sie die Landesregierung in Teilen belasten. Da sind so Sätze drin, die jetzt den SPD-Innenminister Ralf Jäger betreffen, dass er die Unwahrheit gesagt habe, dass es da Fehler gab. Das Ministerium und die Handlungen des Ministeriums, was jetzt die Kräftezuteilung der Kölner Polizei betrifft, die wird kritisiert. Dann gibt es da so Sätze wie desaströs, Akteure flüchten sich in nicht nachvollziehbare Argumentationen. Also es ist einfach sehr krass bewertet. Und das passt natürlich Rot-Grün so nicht, weil man nicht die Fehler nur bei dem eigenen Innenminister sieht, sondern vor allem auch in Köln oder bei der Bundespolizei.
Aber sind es denn wirklich Sachen, die ganz, ganz neu sind?
Also ganz, ganz neu ist jetzt in diesem aufgetauchten Entwurf nicht viel oder eigentlich nichts, um es mal so zu sagen. Was halt neu ist, sind diese Bewertungen, die vorgenommen worden sind. Aber das, was da drin steht, das hat ein Opfergutachter, der wurde von diesem Ausschuss beauftragt. Der hat alle Strafanzeigen von den Opfern aus der Nacht ausgewertet. Und das hat dieser Opfergutachter im Prinzip im Oktober schon aufgeschrieben. Der hat also gesagt, es gab so eine Art Sogeffekt, weil die Polizei nicht frühzeitig und entschlossen eingegriffen hat. Haben halt viele gedacht, hier, wir können uns alles erlauben, wir können hier in einer anonymen Masse, da wird nichts geahndet, wir können einfach hier vorgehen, wie wir wollen, und dadurch hätten sich eben diese Straftaten erst richtig ergeben. So, und das ist im Prinzip das, was der Opfergutachter schon vor einer ganzen Weile gesagt hat, was jetzt auch in diesem Entwurf drin steht.
Also nicht richtig gehandelt, nicht richtig kommuniziert und dann vermutlich auch, das, was wir schon ein paar Mal gehört haben, zu wenig Leute am Platz.
Richtig, das ist immer ein Punkt, der von Anfang an selbst die Polizisten beschäftigt hat, die auch in Düsseldorf dann vor diesem Untersuchungsausschuss ja viele ausgesagt haben, die gesagt haben, das war schwierig, was wir da für eine Aufgabe hatten mit dieser Kräftelage, das waren zu wenig. Da gibt es natürlich jetzt einen Streit darüber, warum waren das zu wenig. Das liegt zum einen daran, dass man nicht davon ausgegangen war, dass so ein Phänomen mit diesen massenhaften sexuellen Übergriffen in der Form hier vorkommt. Das muss man, glaube ich, fairerweise sagen, das gab es in der Form vorher auch so nicht, zumindest nicht in Deutschland. Und das liegt zum anderen daran, dass in der Nacht selbst die Polizei einfach schlecht kommuniziert hat. Also der Einsatzleiter auf dem Domvorplatz, der wusste gar nicht, was er an Verstärkung hätte anfordern können. Die Leitstelle wiederum hat das gewusst, hat aber mit dem Einsatzleiter nicht darüber gesprochen. Und das sind so Sachen, da wird man sicher jetzt auch in diesem Abschlussbericht zu dem Ergebnis kommen, dass das so nicht nochmal passieren kann.
Du hast die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses lange verfolgt und tust es auch immer noch. Hat dich dieser neue Entwurf, der jetzt durchgesteckt wurde, denn überrascht?
Also inhaltlich, wie gesagt, sind da viele Sachen drin gewesen, die wir in den vergangenen Monaten erfahren haben. Und ich glaube, wenn man die Möglichkeit hatte, da diese Sachen zu lesen, die Zeugen zu hören, dann ist vieles eher bekannt. Was mich überrascht hat, ist jetzt ein bisschen der Zeitpunkt, weil natürlich normalerweise würde man davon ausgehen, dass wenn die SPD und die Grünen haben diese Position, die CDU sieht die Situation vielleicht ein bisschen anders, dass man das erst bespricht und dass dann ein gemeinsames Ergebnis präsentiert wird. Nun wird ja in NRW in 2 Monaten der Landtag neu gewählt, da ist das alles ein bisschen hitziger, ein bisschen aufgehitzter, da wirkt das jetzt natürlich so ein bisschen wie so eine Art Tritt vors Schienbein, dass das jetzt eben an die Medien gegeben wurde, weil man muss sagen, im Prinzip steckt jetzt die Regierung auch in einer schwierigen Lage. Wenn jetzt Rot-Grün sagt, wir streichen das jetzt alles, was die CDU da aufgeschrieben hat, dann kommt dieser Vertuschungsvorwurf schon wieder nach oben. Und das ist jetzt nicht einfach für die.
Es hätte zumindest weitgehend verhindert werden können. Das halten wir fest. Das war in der Kölner Silvesternacht 15/16 das, was da passiert ist. Zu dem Ergebnis kommt ein Entwurf des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses Düsseldorfer Landtag, der jetzt durchgesteckt wurde. Ist noch nicht der finale, aber ist zumindest mal einer von diesem Ausschuss. Informationen waren das von Marc Steinhäuser, der diesen Untersuchungsausschuss beobachtet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Als Barack Obama ins Amt kam 2013, da hat die Künstlerin Beyoncé die Nationalhymne gesungen. Wenn Joachim Gauck aus dem Amt als Präsident heute ausscheidet, dann spielt das Musikkorps der Bundeswehr über 7 Brücken von der Band Karat. Vergleichbar. Der Zapfenstreich ist aber auch eine ganz andere Veranstaltung als die Inauguration. Aber was heißt eigentlich Zapfenstreich? Was ist eigentlich dieses Wort? Was hat's damit auf sich? Die Radiowissen-Reporter Martin Krinner hat euch gefragt.
Was ist ein Zapfenstreich?
Zapfenstreich.
Nee, sag mir nichts.
Ist es irgendwas Musikalisches?
Irgendein offizielles Event bei der Bundeswehr, aber mehr weiß ich auch nicht.
Das ist irgendwie von der Bundeswehr, glaube ich. Das ist wie so eine Choreografie, die da aufgeführt wird.
Moment mal, was haben wir bis jetzt? Bundeswehr? Choreografie? Irgendwas mit Musik? Boah, es ist echt nicht so einfach, jemanden zu finden, der mit diesem Begriff so richtig was anfangen kann.
Ja, da werden doch immer die Minister verabschiedet, also Verteidigungsminister, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und eben der Bundespräsident.
Ha, klappt doch. Dann fangen wir mal an. Und bitte.
Großer Zapfenstreich! Halt! Links! Um!
Ja, und links, das ist wichtig, weil da drüben, also auf der linken Seite, da steht Joachim Gauck. An ihm ziehen sie alle vorbei. Ein paar hundert Soldaten aus allen Teilstreitkräften in Dienstanzug und Gefechtshelm. Ein paar von ihnen haben eine Fackel in der Hand, was dem ganzen Spektakel eine etwas düstere Note gibt. Und dazu spielt ein Blasorchester von etwa 80 Mann. Der große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr.
Der Zapfenstreich wurde zunächst einmal aufgeführt 1951 als musikalischer Ausklang der Berliner Polizeischau. Und es hat sich sozusagen eingebürgert, vor allem zu Ehren dem Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Verteidigungsminister bei sozusagen dem Verlassen des Dienstposten beziehungsweise bei der Zuruhesetzung.
Sagt Oberstleutnant Heiner Bröckermann vom Zentrum für Militärgeschichte der Bundeswehr. Jetzt fragt sich aber, warum heißt der Zapfenstreich eigentlich Zapfenstreich?
Ja, wird vielleicht nochmal ein Streich dem Präsidenten gespielt. Ich weiß nicht, wird er vielleicht überrascht in seinem Schloss Bellevue oder so?
Oder Streich vom Streichinstrument. Das kann auch sein.
Nee, das kann nicht sein. Beim Zapfenstreich spielen nämlich nur Blas und ein paar Schlaginstrumente. Gestrichen wird da gar nichts. Für den Namen gibt es aber 2 verschiedene Theorien und die haben beide etwas mit Geschichte zu tun. Der Zapfenstreich kommt nämlich ursprünglich aus der Zeit der Landsknechte im 16. Jahrhundert. Und die haben ja gesoffen, was das Zeug hält, bis die Vorgesetzten in die Kneipe kamen und mit dem Säbel über den Zapfhahn gestrichen haben. Das war dann das Zeichen zur allgemeinen Nachtruhe. Und die zweite Theorie sagt, dieses Signal wurde mit Trommeln und Pfeifen gegeben. Und die Trommeln werden ja nicht nur geschlagen, sondern auch mal gestrichen. Daher der Name Zapfenstreich. So, und das, was da passiert beim großen Zapfenstreich heute in Berlin, das ist ja eine eher steifere Veranstaltung.
Wir werden erstmal erleben den Aufmarsch mit dem Yorkschen Marsch und dann die Meldung an die zu ehrende Persönlichkeit. Ja, und dann eine Abfolge des großen Zapfenstreichs, wenn ich jetzt mal aufzähle, das Locken, der Zapfenstreichmarsch, die Retrette, das Zeichen zum Gebet, das Kommando
Helm ab zum Gebet.
Das Kommando Helm auf, das sogenannte Abschlagen nach dem Gebet und dann der Ruf nach dem Gebet.
Also viel Strammstehen, viele Kommandos und jede Menge religiöse Rituale. Es gibt Leute, die stehen da drauf.
Ich finde das eigentlich eine sehr gute Art, den Bundespräsidenten zu verabschieden, weil es altes Brauchtum ist und es hat schon was sehr Würdevolles.
Ich glaube, Tradition muss nicht locker sein, sonst macht es auch keinen Sinn mehr.
Manche wünschen sich aber auch andere Formen, um sich von hohen Amtsträgern zu verabschieden.
Er könnte halt nochmal eine Rede halten, zum Beispiel, ob er seine Ziele erreicht hat.
Er könnte sich natürlich ganz normal von den Bürgern vielleicht auch noch so verabschieden und vielleicht noch ein paar Worte sagen oder sowas.
Feuerwerk vielleicht.
Das finde ich gut. Dann kriegt man das auch vielleicht mal mit, dass da jemand nicht mehr sein Amt weiterführt oder so.
Das geht jetzt schon so in Richtung Abschiedsparty. Oder wir machen so richtig fett.
Ja, vielleicht mit einer neuen Love Parade oder so. Also so ein bisschen Techno-Musik. Fände ich besser.
Die Redaktionskonferenz ist hier und während Dominik und ich im Studio stehen, läuft die Pressekonferenz im Weißen Haus. Angela Merkel spricht gerade, wir hören mal kurz rein.
Krieg und wir freuen uns heute als vereinigtes Land in Freiheit und Sicherheit leben zu können. Deshalb bin ich auch sehr dankbar für das Bestätigung der wichtigen Rolle der NATO. Die NATO ist für uns von großer Bedeutung.
Also werden schon so ein paar Punkte angesprochen, die Donald Trump zuvor auch in seiner Rede erwähnt hat. Wir werden das alles noch filtern und analysieren für euch. Wie schaut dieses Verhältnis nun aus zwischen Deutschland und Amerika, dieses erste Zusammentreffen von Merkel und Trump? Was ist so der Spirit, der dabei rüberkommt? Sprechen aber an dieser Stelle mal ganz kurz über Spotify. Gibt ja viele, die die kostenlose Variante nutzen von Spotify. Da könnte es einige Einschränkungen geben. Was plant da Spotify genau, Dominik?
Laut einem Bericht der Financial Times sollen Neuerscheinungen in Zukunft für mehrere Monate nur exklusiv für Premium-Kunden verfügbar sein. Bis jetzt ist es ja so, dass wir auch als Kunde der kostenfreien, werbefinanzierten Variante auf alle Songs zugreifen können. Erst nach einer bestimmten Frist sollen in Zukunft die neuen Alben und Songs dann für Gratiskunden zur Verfügung stehen, sagt die Financial Times. Eine offizielle Stellungnahme von Spotify gibt es aber nicht. Bis jetzt beziehen sich alle eben auf den Bericht der Financial Times, die Änderungen aus Insiderkreisen eben erfahren haben.
Sucht Spotify sowieso gerade so ein bisschen nach neuen Einnahmequellen?
Auf jeden Fall, die scheinen auch nötig aus Sicht des Unternehmens. Spotify konnte zwar in der letzten Zeit seine Nutzerzahlen und seinen Umsatz kräftig steigern, allerdings wurde auch der Verlust immer größer. Im Jahr 2015 hat Spotify insgesamt 173 Millionen Euro verloren. Aktuellere Zahlen gibt es allerdings noch nicht.
Für Spotify-Gratiskunden könnte es bald weniger neue Songs geben, das berichtet zumindest die Financial Times.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden übers Geld. Diese Woche ist uns ein Artikel bei der Zeit aufgefallen. Es ging darum, dass die Banken die Frauen wohl ignorieren, dass es zu wenig Finanzangebote speziell nur für Frauen gibt. Wir haben uns gefragt, was soll das eigentlich sein? Ein Finanzangebot speziell für die Frau, aber okay. Es gibt anscheinend Unterschiede beim Geldanlegen und beim Geldumgang zwischen Mann und Frau. Sina Fröndrich aus der Wirtschaftsredaktion hier hat dazu recherchiert. Hallo Sina.
Hallo Thilo.
Wie viele EC und wie viele Kreditkarten hast du in deinem Portemonnaie?
Ich habe 3 EC-Karten und 2 Kreditkarten.
Okay, bei mir ist es eine EC-Karte und eine Kreditkarte. Wären die Voraussetzungen an dieser Stelle mal geklärt. Was ist dann dran an diesem Klischee? Männer geben anders Geld aus als Frauen.
Ja, eigentlich würde die Antwort an dieser Stelle ganz anders ausfallen, denn normalerweise haben Männer tatsächlich mehr EC-Karten und mehr Kreditkarten. Mhm. Und tatsächlich haben sie auch mehr Aktien. Also wenn wir jetzt zum Umgang mit Geld kommen, dann würde man sagen, ich als Frau, ich vertraue der Börse nicht. Vielleicht auch, weil ich sie nicht verstehe. weil ich das Wissen nicht habe und was ich nicht verstehe, davon lasse ich dann lieber die Finger. Und dann würde man ganz konservativ sagen, ich als Frau habe eher ein Sparbuch, du als Mann hast eher so die Aktien. Das hat tatsächlich auch mal eine Analyse der Targobank ergeben zum Weltfrauentag vergangenes Jahr. Und dann gibt es einige Studien, die sagen, na, ist ja auch klar, dass es so ist. Du bist ein Mann, das heißt, du bist risikofreudiger. Aber da gibt es dann natürlich auch wieder Gegenstudien, die sagen, na, das stimmt nicht. Eigentlich haben Mann und Frau jeweils Angst davor, Geld zu verbrennen.
Okay, aber kann man denn einen ausmachen, dass man sagt, okay, Frau oder Mann legt Geld besser an?
Ja, da gibt es tatsächlich Untersuchungen und die sind sich relativ einig. Also Frauen legen anscheinend erfolgreicher Geld an. Das hat mal eine Doktorarbeit an der Uni Köln untersucht und zwar bei Fondsmanagerinnen. Und da war es tatsächlich so, dass Frauen das Geld eher konstanter anlegen, dauerhafter. Wenn sie mal investieren, dann ändern sie das nicht so schnell. Bei Männern ist das anders. Und bei Männern gibt es auch eher so die Ausreißer, also entweder Totalverlust oder riesige Gewinne. Und es gab auch mal eine Untersuchung der ING DiBa und die haben herausgefunden, dass es am Ende tatsächlich sogar Frauen sind, die mehr Rendite einfahren. Und da sind es dann die Frauen über 76, die ganz Alten. Die sind die besten Anlegerinnen von Geld.
Also immer einen Ratschlag von denen holen, wenn man mal irgendwas anlegen will. Mhm. Es gibt aber, das müssen wir auch festhalten, kaum Angebote für Frauen. Irgendwelche Finanzgeldanlagen, müssen die denn anders beraten werden, Frauen? Oder warum gibt es da kaum Angebote?
Ja, es gibt einige Beraterinnen, die glauben, dass man spezielle Angebote machen muss. Du hast den Zeitartikel erwähnt. Also die kümmern sich dann ganz speziell um Frauen. Ich habe jetzt einfach mal einen ganz simplen Test gemacht. Ich bin auf verschiedene Seiten gegangen von Banken und habe mir die mal angeguckt, fühle ich mich angesprochen oder nicht. Und ich muss sagen, ich fühle mich angesprochen. Also da sind Männer drauf, da sind Frauen drauf, aber das ist jetzt erstmal so dieser erste Eindruck.
Gibt es nichts Stereotypes, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie sofort irgendwie mit einem Auto geworben, deswegen geht der Herr da vermeintlich hin oder sowas? Nee.
Würde ich nicht sagen. Also, es gibt natürlich eine Zielgruppenzuschnitt für Ältere meinetwegen oder für Studenten, aber es gibt keine Mann-Frau-Unterschiede. Habe ich jetzt erstmal nicht festgestellt auf den ersten Blick. Aber man kann natürlich trotzdem sagen, dass das ein Geschäftsfeld ist, dass eine Spezialisierung auf Frauen funktionieren kann aus mehreren Gründen, nämlich Punkt 1, Frauen sind eine neue Zielgruppe. Das klingt platt, Frauen verdienen Geld. Das war aber tatsächlich ja nicht immer so, weil Frauen nicht immer gearbeitet haben und die Berufstätigkeit der Frauen nimmt eben seit einer ganzen Weile zu und da kann man eben sagen, auch das ist eine Zielgruppe und Spezialisierung, das macht natürlich Sinn und zwar einmal auch deswegen, weil Frauen eine andere Erwerbsbiografie immer noch haben, also eine Unterbrechung im Erwerbsleben, weil man Kinder hat, wenn man irgendwie aussteigt. Und weil man meistens auch eher Teilzeit arbeitet. Das heißt, man hat natürlich auch weniger Geld zur Verfügung, was man anlegen kann. Und da kann man dann sagen, als Beraterin, da stürze ich mich jetzt mal drauf. Und wenn man eine Zielgruppe erschließen will und sagen will, Leute, geht doch mal in Aktien oder Fonds, dann ist es natürlich schön, wenn man sich darauf spezialisieren kann.
Hast du denn bei deiner Recherche irgendwas festmachen können, dass sich Mann oder Frau anders ums Geld kümmern oder dass Finanzfragen, dass Mann und Frau anders reagieren auf Finanzfragen?
Ja, also es gibt dazu natürlich auch wieder zig Studien. Eine aus dem Jahr 2015 sagt, dass sich Männer tatsächlich mehr um ihr Geld kümmern als Frauen. Also jeder dritte Mann guckt täglich oder mehrmals in der Woche auf seine Finanzen. Bei den Frauen ist es nur jede fünfte. Es gibt auch eine Studie, die hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mal ausgewertet, beziehungsweise Zahlen. Und die kommt tatsächlich zu dem Ergebnis, dass es in vielen Ländern noch so ist, dass viele Frauen nicht so Bescheid wissen über Finanzfragen. Und noch ein anderer Grund, warum sich Frauen vielleicht weniger mit Geldanlage beschäftigen, ist, dass sie vielleicht auch einfach kein Geld zur Verfügung haben, wenn wir jetzt mal an Alleinerziehende denken, die einfach froh sind, wenn sie den Tageshaushalt, den Tagesablauf so bestreiten können. Und da bleibt eben nicht viel übrig, um was anzulegen.
Also wir halten fest, es mag vielleicht Unterschiede zwischen Mann und Frau beim Anlegen und beim Umgang mit Geld geben. Ja, und deshalb vielleicht auch zu wenig Finanzangebote für die Frau. Das ist zumindest ja der Tenor der Zeit. Morgen ist Equal Pay Day. Da geht es mit Mann und Frau und Geld weiter. Frauen verdienen, und das ist sehr schockierend, 21% weniger als die Männer. Der Lohnunterschied hat sich fast gar nicht verändert.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
18. März. Seit einem Jahr hat dann die EU mit der Türkei einen Deal. Alle Flüchtlinge, die illegal nach Griechenland kommen, sollen zurück in die Türkei geschickt werden. Und für jeden Syrer, der aus Griechenland in die Türkei zurückgewiesen wird, darf ein Syrer dann auf legalem Weg in die EU. Das hat man sich vor einem Jahr da so ausgedacht. Dieser Deal sollte das Geschäftsmodell der Schmuggler zerschlagen und er sollte vor allem die Zahl der Flüchtlinge in der EU begrenzen. Das hat zum Teil funktioniert, aber immer noch Dennoch sitzen auf den griechischen Inseln viele Flüchtlinge fest. Wie die Lage vor Ort ist, das habe ich heute mit unserem Korrespondenten in Athen, mit Michael Lehmann, besprochen. Er war vor ein paar Wochen sowohl auf der griechischen Insel Samos als auch auf Lesbos. Wie müssen wir uns dort die Situation vorstellen?
Auf Lesbos sind es etwa 2200 Menschen, die allein im umstrittenen Lager Moria sind. Das sieht von außen leider wirklich immer noch aus, eher wie ein Gefängnistrakt mit hohen Stacheldrahtzäunen, zwei, dreifach zum Teil. Und die Menschen dürfen zwar inzwischen raus und wieder rein, aber sie müssen monatelang warten und das ist das Quälendste für die Menschen, dass sie keinerlei Perspektive haben und viele von ihnen im Moment auch nicht wissen, was am Ende bei diesem Asylverfahren für sie rauskommt. Hm.
Welche Geschichten hast du erlebt? Wie sieht Alltag dieser Menschen dort aus?
Ich habe beispielsweise Kari erlebt, das ist eine junge Frau aus Kamerun und die hat direkt vor dem Eingang zum Camp Moria mir das hier erzählt.
6 Monate lebe ich hier schon in Moria, immer noch im gemischten Bereich gemeinsam mit Männern. Das ist nicht leicht und ich habe noch nicht mal eine erste Asylbefragung gehabt, obwohl ich immer wieder darum bitte. Sie könnten mich doch endlich mal zu sich rufen, passiert aber nichts.
Tja, man kann sich vorstellen, was das heißt, wenn dann wirklich 2200 Menschen in Wohncontainern und zum Teil auch noch am Rande in notdürftigen Zelten untergebracht sind.
Sind das denn Menschen, die zum Teil neu ankommen oder Menschen, die eben da sehr lange ausharren müssen?
Es sind zum Teil Menschen, die so lange wie die Afrikanerin, die wir gerade gehört haben, ausharren müssen. Aber es kommen auch immer wieder neue Flüchtlinge an. Trotz dieses EU-Türkei-Flüchtlingsdeals ist es so, dass es immer noch mehr Menschen neu auf die Inseln schaffen, als dann letztlich zurückgeführt werden, abgeschoben werden. Und es ist natürlich alles andere als menschenwürdig dort. Und dementsprechend hart ist nach wie vor auch die Kritik von vielen, vielen NGOs, die dort helfen und die viele Jobs machen, die die Regierung eben nicht schafft.
Wie sieht's denn mit den Helfern aus? Du hast gerade schon NGOs angesprochen. Wir haben auch mitbekommen, dass eben viele Ehrenamtliche in den Camps arbeiten. Wie ist da die Situation?
Wir hören vielleicht mal rein, was Achillea sagt. Der ist von Ärzte ohne Grenzen und ist auf Lesbos der Field Coordinator, nennt er sich. Er beschreibt, was eigentlich für die allermeisten Menschen das zentrale Problem im Moment ist.
It's the last part of a long, long journey where they have been subjected to violence, sexual violence, mistreatment, sleeping rough. So they reach Lesbos and they are in a very, very bad condition. So they need help. This is one of the things that we are trying to support with cultural mediators, with ad hoc medical donations, and trying to take some of the burden off their shoulders.
Achillea sagt, dass das Ganze ja das Ende einer langen, langen Reise für die Flüchtlinge hier ist. Und auf dieser Reise, auf ihrer Flucht, haben sie sexuelle Gewalt erlebt. Sie kommen alle in einem furchtbaren Zustand, die meisten von ihnen, an im Camp. Und deshalb geht es für Ärzte ohne Grenzen und die ganzen anderen Helfer in erster Linie darum, ihnen psychologische Unterstützung zu geben. Auch schnelle Medizin ist oft nötig. Und dann eben wenigstens ein bisschen der Lasten, so drückt das Achilleas von Ärzte ohne Grenzen aus, von ihren Schultern zu nehmen. Aber insgesamt ist auch er, man hat es ihm angesehen, ausgebrannt, wie viele Helfer auch, die da seit Monaten auch jetzt über die Winterzeit geholfen haben. Aber wirklich sehr anspruchsvoll und man muss vor den Leuten große Hochachtung haben, was die alles schaffen.
Jetzt haben wir morgen diesen Jahrestag eben, wo sich dieser Deal zwischen der EU und der Türkei jährt. 18. März 2016 wurde er beschlossen. Wie sieht denn jetzt eigentlich die griechische Regierung auf diesen Pakt?
Die griechische Regierung sagt, wir hoffen, dass er hält, dass es nicht wieder mehr Flüchtlinge gibt wie in den letzten anderthalb Jahren. Da gab es ja zum Teil mehrere tausend Neuankünfte pro Tag auf den Inseln und dementsprechend katastrophal war die Entwicklung im Tourismus. Auf Samos beispielsweise 50% Einbruch im Tourismus letztes Jahr und das ist für eine Insel, die neben der Landwirtschaft eben nur die Gäste hat, als Einnahmequelle hat, verheerend.
Unser Griechenland-Korrespondent Michael Lehmann war das mit Informationen, wie es auf den griechischen Inseln aussieht. Noch immer hängen dort viele Geflohene fest und wissen nicht, was mit ihnen passiert. Morgen, da jährt sich der Flüchtlingsdeal der Türkei mit der EU.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute wurde in Nyon in der Schweiz bei der UEFA ausgelost, gegen wen die verbleibenden Mannschaften im Viertelfinale der Champions und Europa League spielen. Dominik, da waren richtige Kracher dabei. Du hast dir das angeschaut.
Oh ja, das Hammerlos hat der FC Bayern München erwischt. Sie spielen gegen den Titelverteidiger Real Madrid, zuerst zu Hause. Das Rückspiel ist dann in Madrid. Und Philipp Lahm, der ja nach dieser Saison aufhört, der freut sich aber auf diese Spiele.
Für mich nochmal ein schönes Los. Also mich verbindet viele interessante Schlachten zu Hause, sowohl auch in Madrid, aber ein sehr, sehr schönes Los, nochmal im Bernabeu aufzulaufen. Wirklich schön, da ist immer eine sensationelle Atmosphäre, zu Hause sowieso. Also deswegen können wir uns alle auf wirklich einen internationalen Fußballklassiker freuen.
Borussia Dortmund spielt im Viertelfinale gegen den AS Monaco, übrigens zum allerersten Mal in der Champions League. Auch der BVB spielt erst zu Hause, dann auswärts. Und kurz noch zu den anderen Spielen in der Champions League. Juventus Turin spielt gegen den FC Barcelona und Atletico Madrid gegen Leicester City.
Was es in dieser Runde jetzt nicht mehr gibt, ist ein deutsch-deutsches Duell. Wäre ja auch möglich gewesen in der Tat. Ja. Hat es in der Europa League gestern Abend gegeben.
Genau.
Gladbach gegen Schalke und Gladbach führt erst 2-0 und dann kriegen sie aber von Schalke noch zwei Buden rein, deswegen Schalke weiter. Wie schaut es mit dem los aus? Wie sind die weitergekommen?
Schalke spielt im Viertelfinale gegen den holländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Das Hinspiel ist in Amsterdam, das Rückspiel dann in Gelsenkirchen. Ajax Amsterdam ist übrigens seit der Saison 2002/2003 zum ersten Mal wieder in einem Viertelfinale der Europa League.
Also, wir halten fest, spannende Partien für die deutschen Mannschaften. Schalke gegen Ajax Amsterdam in der Europa League und Dortmund trifft auf AS Monaco und Real Madrid hat's mit Bayern München zu tun.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, hier heute im Weißen Haus zu sein und mit Präsident Donald Trump ein erstes persönliches Gespräch zu führen.
So ging es los vor gut einer halben Stunde. Die erste Pressekonferenz von Angela Merkel zusammen mit Donald Trump. Was dabei rumgekommen ist bei diesem ersten Treffen, sprechen wir drüber mit Andreas Heuchler aus unserem Studio in Washington. Grüß dich, Andreas.
Hallo.
Es ging erstmal los mit einem verweigerten Shake-Hands-Handschlag im Oval Office. Angela Merkel wollte den Handschlag anbieten und Donald Trump hat es vehement ausgelassen, diese Chance. Gestik, Mimik, Worte. Was war dein Eindruck von diesem Treffen?
Also es gab drei Gelegenheiten zum Handshake, zwei ergriffen, eine ausgelassen. Die ausgelassene ist sehr interessant, weil das war die Photo-Op, also die Möglichkeit für Fotografen weltweit und für Kameraleute kurz eben draufzuhalten auf die beiden Staatsleute. Und da hat er beispielsweise Donald Trump als Abe, der japanische Präsident hier war, 19 Sekunden ist nachgezählt worden, die Hand geschüttelt und Angela Merkel überhaupt nicht, anstattdessen so gefaltete, Merkel-mäßig gefaltete Hände, vor sich gehalten. Das war ganz interessant. Als Angela Merkel allerdings ankam am Weißen Haus, aus dem Auto ausgestiegen ist, da gab es einen festen, kurzen Händedruck und ein Lächeln in die Kameras und am Ende der Pressekonferenz dann vor ein paar Minuten eben auch nochmal ein Händedruck und beim Herausgehen aus dem Wing des Weißen Hauses hat Donald Trump dann auch noch die Hand so sanft auf den Rücken der deutschen Kanzlerin gelegt. Also insofern ein gemischtes Bild, was die Körpersprache anging. Beide haben doch mehr insgesamt ernst reingeschaut als gelächelt. Mhm.
Wobei die Performance von Angela Merkel auch in der Pressekonferenz, so wie es wir jetzt gesehen haben, doch so ein bisschen herausstach. Sie hat ja auch mitgeschrieben die ganze Zeit. Donald Trump wirkte so ein bisschen steif. Merkel hat auch freier geredet. War das auch so ein bisschen dein Eindruck?
Ja, absolut. Also Profi trifft auf Novize, würde ich sagen. Denn Angela Merkel hat ja, wie wir wissen, ein bisschen politische Erfahrung. Donald Trump war sein gesamtes bisheriges Leben ein Unternehmer und ist jetzt Politiker und behauptet bei Kundgebungen nach wie vor, er sei keiner. Und Politiker seien ganz schlimme Leute. Insofern ist ihm das möglicherweise auch nachzusehen, dass er da nicht diese Riesenerfahrung hat, die Angela Merkel auf die Waagschale werfen kann.
Merkel sagte, es war ein guter, offener erster Austausch. Welche Themen wurden denn bei der Pressekonferenz angesprochen?
Also es war tatsächlich ein erster Austausch. Das ist ja ganz wichtig, dass die beiden sich erstmal kennenlernen, denn bisher haben sie nur miteinander telefoniert. Es ging um Verhältnis zu Russland, das soll verbessert werden, aber mit bestimmten Leitplanken, sagte Angela Merkel und versuchte da zu überzeugen. Es ging um Ukraine, das Friedensabkommen, das ist die totale Grundlage dafür. Es ging natürlich um die NATO. Interessanterweise bekannte sich der US-Präsident ganz klar zur NATO, nachdem er sie im Wahlkampf als obsolet bezeichnet hatte. er sei kein Isolationist, sagte Donald Trump. Und ganz interessanterweise, ich fand das einen ganz zentralen Satz bei der ganzen Pressekonferenz, wir wollen keinen Sieg, sondern wir wollen Gerechtigkeit. Und da ging es um Handel. Donald Trump hat den Deutschen besonders, und den Europäern auch, vorgeworfen, sie profitierten von einem viel zu billigen Euro und sie würden eben mehr Waren verkaufen in den USA, als es umgekehrt der Fall ist. Und das war auf der einen Seite so ein bisschen Entschärfung, nur Gerechtigkeit statt eines Sieges zu wollen. Auf der anderen Seite doch ein Insistieren, dass dieses America First nach wie vor für ihn ganz klar Bestand hat.
Gab es irgendwelche Kontroversen, irgendwelche Streitigkeiten?
Ja, ich denke, diese Handelsgeschichte, logischerweise bei Donald Trump, der sich in diesen Dingen besser als in anderen Politikfeldern auskennt, weil er eben ein politischer Novize ist, das ist wirklich offenbar. Und so ein bisschen durch die Blume wurde auch klar, dass Donald Trump ein Skeptiker ist gegenüber der Europäischen Union. Er war ja ein starker Befürworter beispielsweise des Brexit. Und das schimmerte schon durchaus durch, trotz guter Miene zum bösen Spiel, was durchaus beide Politiker gemacht haben und was sicherlich auch angebracht war bei einem solchen ersten Treffen.
Informationen waren das live aus Washington von Andreas Heuchler, unserem Korrespondenten. Und damit schließen wir die Redaktionskonferenz für heute. Dominik Evers und Thilo Jan wünschen schönes Wochenende.
Macht's schönes gut. Wochenende.
Tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.